Warum ist die Parkinson-Erkrankung trotz moderner Medizin heute noch so schwer zu behandeln?
Das ist eine super spannende Frage und es gibt nicht die eine einzige alleinige Ursache, die die Erkrankung auslöst. Also wenn wir uns jetzt überlegen, pro Zeitpunkt, pro Patient, wenn wir genetische Daten mit einbeziehen, da haben wir Datensätze von 200.000 genetische Varianten pro Patient. Man denkt immer so, ach, wir packen mal Daten, wir geben die mal irgendwo hin an KI-Spezialisten, der wird schon analysieren. Aber wenn man nicht genau auch die Interpretation der Scores kennt, versagt der Score, wo ist der Cut-off, wo ist was pathologisch oder also krankhaft oder nicht krankhaft. Da eine gemeinsame Sprache zu finden und Punkte zu definieren, ich glaube, die Zeit sollte man am Anfang investieren und nicht unterschätzen. Ich glaube, dass wir die Erkrankung verlangsamen können. Ich glaube, wir sind jetzt an der Schwelle. Wir haben jetzt die ersten Therapiestudien, die versuchen, eine Ursache anzusetzen. Realistischerweise wird nicht jeder Versuch sofort funktionieren, aber wir waren noch nie so nah dran.
Herzlich willkommen zum Podcast Dr. Med KI. Ich bin Lydia Federmann, arbeite am Hertie AI Institut in Tübingen und heute bei uns zu Gast ist Professor Katrin Brockmann. Professor Brockmann ist Leiterin der Parkinson-Ambulanz am Universitätsklinikum in Tübingen und Forschungsgruppenleiterin am Hertie Institut für klinische Hirnforschung. Schön, dass du heute da bist.
Liebe Lydia, vielen Dank für die Einladung.
Katrin, du forschst zur Parkinson-Erkrankung. Kannst du kurz erklären, welche Symptome erleben Betroffene mit Parkinson eigentlich?
Ja, also Parkinson ist eine super spannende, aber auch komplexe Erkrankung. Und früher haben wir gedacht, Parkinson ist ein Zittern in Ruhe, also wo Hände oder Füße zittern, wenn die in Ruhe sind, und eine Muskelsteifigkeit und vor allen Dingen auch Bewegungsverlangsamung. Das war lange Zeit so der Standard. Heute wissen wir aber, dass die Patienten neben diesen sogenannten motorischen Symptomen vor allen Dingen auch nicht motorische Symptome spüren, sprich Stimmungsschwankungen, Gedächtniseinschränkungen, Harndrang, Verstopfung. Also es ist wirklich eine Kolibri-Erkrankung mit so einem ganz bunten Bild an verschiedenen Symptomen, die auch in den Patienten unterschiedlich schwer und unterschiedlich häufig auftreten.
Das zeigt ja schon, wie komplex diese Erkrankung ist. Und warum ist die Parkinson-Erkrankung trotz moderner Medizin heute noch so schwer zu behandeln?
Das ist eine super spannende Frage und es gibt nicht die eine einzige alleinige Ursache, die die Erkrankung auslöst. Und deswegen gibt es auch nicht die eine einzige alleinige Therapie. Das heißt, ich erkläre es den Patienten immer so, es kommen viele Bausteine zusammen, wie so ein Tropfen ins Glas Wasser. Also 10 Tropfen müssen zusammenkommen, dass die Erkrankung sozusagen sich im Gehirn manifestiert und dann auch ausbreitet. Und für alle diese Tropfen sozusagen brauchen wir schlussendlich die Ursache. Und die sind auch in unterschiedlichen Patienten wieder unterschiedlich schwer. Der eine hat mehr von Tropfen A, B, C und der dritte von Tropfen D, E, F. Und deswegen ist es so schwierig, die eine Therapie schlussendlich einer Ursache ansetzt zu finden.
Du hast ja schon gesagt, das ist viele Tropfen und ich glaube, um diese Krankheit besser zu verstehen, erhebt ihr sehr viele unterschiedliche Informationen von den Patienten und Patientinnen. Magst du mal genau sagen, was du mit Tropfen hier meinst?
Genau, also das eine ist zum Beispiel unsere genetische Voraussetzung, die kann unterschiedlich sein. Also auch du und ich haben sozusagen vielleicht Veränderungen in der Erbinformation, die eher begünstigend oder auch schützend sind. Und da gibt es immer auch eine Balance oder Dysbalance. Dann kommt dazu unser Alter. Also Alter ist auch der höchste Risikofaktor. Und wir sind ja in einer alternden Gesellschaft. Das heißt, deswegen ist auch Parkinson immer häufiger. Und dann jetzt neuestens zum Beispiel auch Pestizide, weiß man, ist jetzt auch als Berufserkrankung anerkannt. Also jahrelange Exposition von Pestiziden kann das Risiko für Parkinson erhöhen. Dann Sportarten wie zum Beispiel Boxen, also auch unser Lifestyle sozusagen, hat einen Einfluss darauf. Mohamed Ali hat ja Parkinson, ist auch nachgewiesen, viele verschiedene Hirntraumata, sei es durchs Boxen oder andere Dinge, können eben auch das Risiko erhöhen.
Das sind ja sehr breites Spektrum an Risikofaktoren und du beschäftigst dich ja mit diesen offenen Fragen. Magst du mal konkret, woran arbeitest du aktuell ganz konkret in deiner Forschung?
Ja, also ich glaube, wir haben zwei Kernthemen. Das eine sind die Patienten, die alle schon Parkinson haben. Also da ist die Diagnose klar und da interessiert uns vor allen Dingen, was steckt biologisch dahinter. Und wie gesagt, weil es so eine sehr heterogene Erkrankung ist, sind die Stoffwechselwege, die schlussendlich zur Dysfunktion, also Fehlfunktion der Nervenzellen führt und dann auch schlussendlich zum Absterben, kann in der Wichtung unterschiedlich sein. Also eher so lysosomal, sprich jetzt Abräummaschinerie in der Zelle funktioniert nicht oder die Energiereserven funktionieren nicht richtig oder es gibt eher sozusagen verschiedene Entzündungsreaktion im Gehirn. Wir versuchen in unseren Patienten anhand von genetischen Markern und aber auch anhand von Markern in Blut und Nerven, also bestimmte Eiweißkonstellationen, Subgruppen zu identifizieren und auch zu stratifizieren, also rein auf biologischer Ebene. Patienten haben deswegen trotzdem alle ein Zittern oder eine Unbeweglichkeit, aber sozusagen das Biologische darunter ist unterschiedlich. Und wir versuchen eben mit vielen Datensätzen diese biologischen Marker mit einzubeziehen, um schlussendlich diese Subgruppen zu definieren. Das ist deswegen wichtig, weil die Therapien ja, wenn wir an der Ursache ansetzen wollen, und das ist das, wo wir hinwollen, werden sich danach richten, was dem Ganzen biologisch zugrunde liegt. Und ich habe dann einfach nachher eine biologische Therapie für Subtyp A oder Subtyp B. Und dann macht es eben auch nur Sinn, in klinische Studien Subtyp A und Subtyp B in solche Studien zu packen, weil sonst sind die Studien wieder negativ. Es heißt immer, das Medikament wirkt nicht. Ich habe vielleicht einfach nur meine falschen Patienten drin.
Diese Daten, die ihr erhebt, wann im Laufe der Erkrankung startet ihr mit der Erhebung und warum sind langfristige Verlaufsdaten bei der Parkinson-Erkrankung so wichtig zu erheben?
Ja, das ist ein super Punkt. Also wir wissen, dass die Erkrankung im Gehirn so circa 15, 20 Jahre einfach schon losgeht, ehe der Patient die ersten Symptome wie Zittern oder Langsamkeit bemerkt. Das heißt, wir haben mehrere Studien, wo wir eben viele Menschen untersuchen und es gibt auch Menschen mit Risikokonstellationen, die formal noch nicht die Diagnose haben. Das heißt, da fängt man eigentlich an und verfolgt diese Menschen. Und meistens haben wir jährlich bis zweijährliche Abstände, wo wir die Untersuchungen sowohl alle Punkte für die Beweglichkeit, aber auch das gesamte Gedächtnis, die gesamte Stimmung, Schlaf, Herz-Kreislauf-Regulation, alle diese Punkte werden untersucht, eben im Jahres- oder Zweijahresabstand. Und dazu nehmen wir dann eben immer noch Biomarker, sprich wir nehmen immer wirklich viele Blutproben ab, also teilweise 80 Milliliter pro Patient jedes Mal, das ist schon ordentlich. Und auch bei den Patienten, die einlegen, das Nervenwasser, weil das Nervenwasser, ich sage mal, ist Gold in der Neurologie für uns, denn das Nervenwasser steht direkt mit dem Gehirn in Verbindung. Das heißt, wenn wir sozusagen Erkrankungen des Nervensystems erforschen, dann ist das Nervenwasser einfach wirklich super geeignet, weil wir zwischen Blut und Gehirn so eine Schranke haben. Und wir können nicht immer alle Sachen im Blut identifizieren, die sich wirklich im Hirn abspielen. Und das machen wir eben wirklich über die Jahre. Und ich glaube, der Punkt ist der wichtige, die Sache über die Jahre zu überprüfen, denn die Erkrankung läuft nicht komplett linear, sondern kann auch mal exponentiell, also wir können mal einen rascheren Verlauf haben, dann gibt es mal wieder eine Plateauphase, dann geht es mal wieder rascher zu, sodass sozusagen dieses Longitudinale und auch mit den Biomarkern korreliert eigentlich die perfekte Analysevoraussetzung bietet.
In Nervenwasser Daten zu sammeln, ist ja sind sehr wertvolle Daten. Wie viele Daten von wie vielen Personen könnt ihr hier am Universitätsklinikum Tübingen erheben?
Da kann ich mit Stolz sagen, dass meine Arbeitsgruppe weltweit eine der größten Kohorten, wenn nicht die größte Kohorte mit Nervenwasser hat. Also in Tübingen haben wir ungefähr 40-45% Positivrate, wo die Patienten freiwillig zu einer Nervenwasseruntersuchung zustimmen und das Ganze auch wieder wiederholt über die Jahre. Da sind unsere Kollegen in der Arbeitsgruppe wirklich super, Patienten zu überzeugen und auch die Sinnhaftigkeit, warum ist es wichtig für die Forschung, den Patienten das wirklich so zu vermitteln, dass sie sagen, ja klar, mache ich, das ist sinnvoll, ich lasse mich da wieder punktieren, hinten im Rückenmarkskanal, um das Nervenwasser zu geben. Also das ist echt super und muss ich echt auch meine Arbeitsgruppe loben und mein Lob aussprechen, wie toll die das machen.
Genau, das sind ja sehr große Datensets. Und ich glaube, hier bei der Datenauswertung kommen ja inzwischen heute auch neue Methoden ins Spiel, vor allem die künstliche Intelligenz. Welche Vorteile siehst du darin, KI in deinem Forschungsfeld anzuwenden?
Also wir haben ja, als ich angefangen habe, ganz früh immer mit Excel-Tabellen rumhantiert. Ansonsten machen wir unsere Analysen auf Gruppenebene immer so in SPSS. Aber mit der Zunahme der Datensätze, also wenn wir uns jetzt überlegen, pro Zeitpunkt, pro Patient, wenn wir genetische Daten mit einbeziehen, da haben wir also Datensätze von 200.000 genetische Varianten pro Patient. Dann habe ich noch circa 50 Biomarker, die ich im Blick vorhabe. Ich habe dann noch circa 20 Marker, die ich aus den klinischen Scores habe. Das heißt, ich habe plötzlich eine Masse an mehreren hunderttausend Daten pro Patient pro Zeitpunkt. Und wir haben hier in Tübingen zum Beispiel eine Parkinson-Kohorte von 4.000 Patienten. Wenn wir dann rechnen pro Patient mehrere hunderttausend Variablen, das können wir nicht mehr analysieren. Und ich glaube, die KI ist da super, große Datensätze zu analysieren. Zweitens aber auch Datensätze, die ganz unterschiedliche Datenmaße haben. Also klinische Scores sind was anderes als biologische Marker aus Nervenwasser und Blut. Und das dritte, glaube ich, Wo ich einen Riesenvorteil sehe, ist, wir gehen ja sehr hypothesengetrieben an unsere Analysen und sagen immer schon, okay, wir gruppieren die und die Patienten und vergleichen dann die Gruppen. Den Vorteil, den ich in der KI sehe, ist, wenn wir sozusagen hypothesenungetrieben unsere Daten in Cluster einteilen lassen, also ein bisschen out of the box. Also da kann man hypothesengetrieben arbeiten, man kann aber auch hypothesenungetrieben und unsupervised arbeiten. Und ich glaube, da nochmal spezielle Muster zu erkennen, auf die wir gar nicht kommen würden, die uns aber nochmal einen Link geben könnten dann für Zusatzanalysen, ich glaube, das ist die Stärke von KI.
Genau, und dein fachlicher Hintergrund liegt ja aber eigentlich in der Medizin. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit KI zu beschäftigen?
Ich glaube, das ist dem super Standort in Tübingen echt auch geschuldet, dass wir, glaube ich, sehr früh, dass man auch die Kliniker zusammengebracht hat und gesagt hat, Mensch, wir haben ja noch so ein KI-Zentrum oder wir haben die ersten Professuren für KI, die wollen mit klinischen Datensätzen arbeiten, habt ihr Interesse, da zusammenzuarbeiten? Also ich glaube, das ist einfach wirklich das Environment, was wir hier haben, was einen dazu gebracht hat, auch mit den KI-Leuten zusammenzuarbeiten. Es sind ja zwei Sprachen, die wir sprechen. Also diese eine Medizinersprache und die KI-Sprache. Und es braucht dann auch immer eine gewisse Zeit, bis man die gleiche Sprache spricht.
Was war da am schwierigsten vielleicht für dich, selber zu lernen?
Ja, also wir saßen, ich weiß jetzt noch damals unser erstes Projekt, was wir mit Fabian Zins zusammen hatten. Und dann waren wir im Büro, ich, mein Postdoc, Fabian und eine PhD-Kandidatin bei ihm und saßen dann zusammen. Wir haben dann immer von unseren Scores geredet, die Scores heißen ja auch alle irgendwie unterschiedlich. Und sie haben dann von ihren Modellen gesprochen und wo ich dachte, was ist das jetzt? Dann fing ich an, danach zu googeln, was meinen die jetzt? Und genauso haben sie unsere Scores und wir haben ihnen die Scores erklärt. Und es braucht, ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Man denkt immer so, ach, wir packen mal Daten, wir geben die mal irgendwo hin an KI-Spezialisten, der wird schon analysieren. Aber wenn man nicht genau auch die Interpretation der Scores kennt, was sagt der Score, wo ist der Cut-off, wo ist was pathologisch oder also krankhaft oder nicht krankhaft, da eine gemeinsame Sprache zu finden und Punkte zu definieren, ich glaube, die Zeit sollte man am Anfang investieren und nicht unterschätzen.
Genau, und vielleicht kannst du uns auch ein konkretes Beispiel aus deiner Forschung, vielleicht auch mit Kollaborationspartner, wo ihr Methoden von Machine Learning eingesetzt habt, um Parkinson-Erkrankung besser zu verstehen.
Ja, also eins, das war auch mit dem Fabian zusammen, das ist eins, was abgeschlossen ist, wo wir auch versucht haben, in unseren Parkinson-Patienten, aber erstmal rein auf der klinischen Ebene, also anhand der klinischen Scores, wie die zu Anfang gemessen wurden und wie schwer die ausgefallen sind, vorherzusagen, also die KI sozusagen in die Zukunft schauen zu lassen, wird dieser Patient einen schnellen oder einen eher langsamen Verlauf haben. Und nochmal unterschieden, schnellen Verlauf in Richtung, dass das Gedächtnis schlechter wird oder einen schnellen Verlauf in Richtung, dass es Frühstürze gibt. Und da hatte Fabian zusammen mit der Sarah unterschiedliche Modelle gerechnet, auch gegen klassische verglichen. Das ist ja auch mal so eine Sache, ne? Wenn man so normale Regression rechnet, ist das, was wir auch können, zu fragen, ist die KI besser als eine normale Regression in der Prädiktion von bestimmten Endpunkten? Das war ein Projekt. Und ich glaube, ein anderes, was wir jetzt mit der Kerstin Ritter und dir zusammen machen, da freue ich mich wahnsinnig drauf im Rahmen vom CleanBrain, wo wir tatsächlich neben den rein klinischen Scores vor allen Dingen die biologischen und die genetischen Marker mit reinnehmen, um auch wirklich biologische Subtypen zu stratifizieren, um dann auch das klinische Outcome, also wie wird der Verlauf sein, wenn ich aber eine bestimmte Biologie als Voraussetzung habe, sowas vorherzusagen. Darauf bin ich super gespannt.
Dann würde ich einmal gleich, glaube ich, direkt zu dem CleanBrain kommen, mit AI groß geschrieben, wo du auch Sprecherin des Projekts bist. Was ist das Ziel des Projekts?
CleanBrain ist ein super spannendes Projekt, was genau zum Ziel hat, in einem Tandem, sprich einem AI-Studenten und einem Kliniker, die gleiche Sprache sprechen zu lernen und das anhand eines definierten Projektes. Sprich, die Kliniker haben eine Fragestellung und die AI-Studenten definieren sozusagen Modelle, um diese Fragestellung zu beantworten. Und das Spannende ist daran, dass die AI-Studenten auch einmal in die Klinik kommen. Also sie können Rotationen machen in den Ambulanzen, auf den Stationen, im Videomonitoring, wenn wir zum Beispiel epileptische Anfälle haben, um mal live mitzuerleben. Die Datensätze, die ich habe, die Variablen, mit denen ich rechne, wie werden die erhoben und was bedeuten die überhaupt? Und ich glaube, das ist super spannend, dieser ganz persönliche Erfahrungsaustausch, um zu lernen von der jeweils anderen Seite.
Genau, du hast ja gemeint, dass das Projekt schon bereits in der zweiten Förderungsperiode ist. Welche Ergebnisse konntet ihr denn finden, die ihr ohne Methoden des maschinellen Lernens nicht entdeckt hättet?
Ja, also es sind über, ich glaube, knapp 10 Projekte über das gesamte Spektrum auch der Neurologie, also jetzt nicht nur Parkinson, sondern auch Hirntumoren, tiefe Hirnstimulation zum Beispiel, Und ich glaube, die, also eins, was ich jetzt auch spannend fand, sind zum Beispiel auch die Neuroonkologen, die anhand von Tumormaterial, und so ein Tumor ändert sich ständig, also Hirntumor, die ändern sich ständig sozusagen, und wo man eben versucht hat zu gucken, wieder auch welche biologische Signatur hat der Tumor und können wir voraussagen, wie er sich ändert, um zu gucken, welche Therapie spricht am besten an. Und so zieht sich das eigentlich über die ganzen Felder der Neurologie, wo jeder für sich Fragestellungen beantworten konnte.
Bei dem ClinBrain-Projekt geht es ja auch um Methodenentwicklung. Und was muss sich an den KI-Modellen noch weiterentwickeln, bevor sie in der medizinischen Praxis sicher genutzt werden können?
Das ist ja eine krasse Frage. Also in der medizinischen Praxis stelle ich mir so vor, der Patient kommt ins Krankenhaus, das wäre die Praxis, oder er kommt zum Neurologen und könnte, also wir könnten überlegen, kommt so ein Patient in die Notaufnahme und ich habe Symptome A, B, C, die KI oder der Computer fragt dann, seit wann hast du das, kam es schnell oder plötzlich oder eher langsam und so. Und die KI sagt irgendwann die Verdachtsdiagnose und sagt dann, wir müssen jetzt zu CT oder zum Ultraschall oder so. Also das wäre so für mich die Praxisanwendung. Ich glaube, der Teil, der noch echt fehlt, ist das Erklären. Also ist sozusagen, besteht ein kausaler Zusammenhang oder nur eine Assoziation zu dem, was die KI findet? Und das andere ist, stimmt es immer und wie viel Datensätze brauche ich? Also ich meine, wir sprechen ja immer von Trainings- und dann Validierungsdatensätzen, aber die Frage ist dann wirklich, wenn es auf den einzelnen Patienten im Krankenhaus nachher runtergebrochen wird. Und ich gebe mal ein Beispiel. Da kommt ein Patient mit Schwindel in die Notaufnahme. Und was Patienten uns als Schwindel hier bezeichnen, kann entweder sein ein Schlaganfall im bestimmten Hirngebiet. Das kann sein, weil die kleinen Nerven im Fuß kaputt sind, weil er einen Diabetes hat und er läuft unsicher und nimmt es als Schwindel wahr. Es kann sein, dass das Gleichgewichtsorgan Schaden hat, also zwei oder drei völlig unterschiedliche Orte und auch drei völlig unterschiedliche Notfall-Szenarien. Beim Schlaganfall muss ich sofort handeln. Wenn sozusagen die Nerven im Fuß kaputt sind durch den Diabetes, dann ist es erstmal jetzt nicht der akute Notfall, wo ich super hellhörig werden muss als Arzt. Und das dann auseinanderzuhalten, wenn der Patient nur ankommt und sagen wir mal auf dem Screen sagt, ich habe Schwindel und weiß nicht genau, und oft wissen Patienten nicht genau, aber wie schnell hat es angefangen, akut oder doch irgendwie so ein bisschen langsamer, dazu sagen oder da der KI beizubringen, okay, du musst den jetzt als Schlaganfall oder als die kleinen Nerven sind kaputt oder mein Gleichgewichtsorgan hat gerade einen Schaden, das zu differenzieren, dass es dann auch stimmt. Also auch die Sicherheit sowohl dem Arzt als auch dem Patienten zu vermitteln, die KI ist richtig mit ihrer Differentialdiagnose. Ich glaube, der Teil, wenn wir wirklich davon sprechen, es kommt in die Klinik, das ist ein schwieriger Teil. Aber super spannend, es würde natürlich krass Arbeit erleichtern.
Genau, und ein häufiges Thema ist auch, dass KI schwer erklärbar ist. Wie wichtig ist es denn in der Medizin zu verstehen, warum ein KI-Modell eine Entscheidung trifft?
Also ich glaube, für uns als, da weiß ich nicht, ob das nicht für jeden Unterschied, für mich ist es zumindest, ich kann nur für mich sprechen, für mich persönlich ist es immer so, ich war schon immer so egal, was ich gemacht habe. Ich will wissen, was dahinter steckt. Wenn die KI mir sagt, du musst jetzt Weg A gehen, will ich wissen, warum sagt die KI, ich muss Weg A gehen, was wäre mit Weg B gewesen und wie kommt überhaupt die KI, sich für Weg A zu entscheiden. Und ich glaube, so geht's Patienten auch. Also Patienten sind heute super informiert, Patienten sind engaged mit ihrem Leben, ihrer Erkrankung und wollen die Sachen schon nachvollziehen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass es nicht so eine Blackbox ist, wo wir nicht wissen, was dahinter steckt, wie diese Entscheidungspfade innerhalb der KI zustande kommen.
Wie profitieren denn diese von den Ergebnissen? Könnte man Parkinson früher erkennen? Kann man den Verlauf eventuell vielleicht sogar besser vorhersagen?
Ja, also das sind genau die zwei Punkte und den ersten haben wir noch gar nicht besprochen. Parkinson-Früherkennung, das ist, glaube ich, auch eine Stärke von KI, aufgrund eben von Daten sowohl klinisch als auch biologisch vorherzusagen, wer wird überhaupt Parkinson bekommen und vielleicht schaffen wir es, daraus sogenannte Screening-Profile zu entwickeln, dass wir sagen, wir brauchen jetzt beim Hausarzt alle so und so viele Jahre den und den Check-up, weil mit diesen dienen Kernuntersuchungen, um ein hohes Risiko vorherzusagen oder auch nicht. Und das wäre natürlich genial, denn wir kommen langsam in die Ära, wo wir auch erste Medikamente haben, die versuchen, die Erkrankung zu verlangsamen. zu verlangsamen. Und damit will ich natürlich anfangen, so früh wie möglich. Das heißt, denn wenn das Gehirn, wenn fast das meiste vom Gehirn gesund ist, das heißt, die Früherkennung ist super wichtig. Und ich glaube, da kann KI auf jeden Fall helfen. Gibt auch schon erste Arbeiten, wo man mit Bewegungssensoren gesunde Bevölkerung über Jahre untersucht hat und also Zehntausende. Das ist eine Arbeit mit Daten aus UK. Und wo dann Patienten irgendwann Parkinson bekommen, man dann zurückgehen konnte und sagen konnte, okay, anhand dieses Bewegungsmuster mit den Sensoren konnte man das schon voraussehen. Das ist natürlich eine super Anwendung. Die ist noch gespickt, glaube ich, mit biologischen Markern, ist toll. Und das andere ist natürlich die Therapie und das Profitieren einer Therapie. Also wir kriegen immer mehr neue Therapeutika, zumindest erstmal im Rahmen von Studien, die zu testen sind, die auch wirklich an den biologischen Mechanismen ansetzen, aber ich will natürlich genau die richtigen Patienten in so einer Studie haben und da kann auch KI uns helfen, genau diese Signaturen und Profile in Patienten zu finden, um zu sagen, der Patient ist jetzt geeignet, der hat so eine biologische Signatur in Blut und Nervenwasser, der würde von diesem Medikament profitieren, der andere vielleicht aber nicht. Das heißt, ich brauche den anderen Patienten auch nicht in diese Studie reingeben, weil er würde nicht profitieren, würde ein Studienmedikament bekommen, was vielleicht auch noch Risiken hat. Das heißt, da glaube ich auch, dass KI uns helfen kann, gerade in dieser Clustering- und Stratifizierungsarbeit.
Genau. Stichwort Trendstudie. Da bist du auch beteiligt in der Datenerhebung und in der Konzeption der Studie. Möchtest du dazu noch was erzählen?
Ja, Trend war so ein, da war ich noch ganz jung. Ich habe 2008 angefangen. Ich glaube, Trend haben wir 2010 aufgesetzt oder sowas. Und es war echt eine der ersten Studien weltweit, die konzipiert worden sind, um genau diese Vorphase und diese Frühphase der Erkrankung, die biologisch abläuft, aber klinisch noch nicht da ist, also zu detektieren. Das heißt, wir haben dann Zeitungsannoncen geschrieben und haben gesunde Bevölkerung aufgerufen mit, macht doch mit in der Studie. Wir wollen Leute mit einer gewissen Risikokonstellation, also zum Beispiel einer Geruchsstörung, einer Depression oder einer REM-Schlaf-Verhaltensstörung. Und REM-Schlaf-Verhaltensstörung ist im Schlaf, im REM-Schlaf, diese Phase durchlaufen wir alle, da träumen wir sehr wild. Unsere Augen bewegen sich ganz schnell, eben weil wir diese Träume haben. Und ansonsten sind aber unsere Arme und Beine ganz ruhig. Und wenn ich eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung habe, lebe ich die Träume aus. Sprich, ich bewege mich im Schlaf, ich schreie, ich lebe die Träume aus. Oft berichtet es der Bettnachbar. Das ist aber ein hoher Risikofaktor zur Entwicklung von Parkinson. Und warum wir noch Depressionen und Riechstörungen reingenommen haben, ist, weil wir auch wissen, dass die als Risikofaktor für Alzheimer gelten. Und Parkinson und Alzheimer sind ja wirklich die zwei häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen, die vor allen Dingen mit dem Alter einhergehen. Und so haben wir uns mit dieser Studie auf den Weg gemacht und in der Bevölkerung haben wirklich viele Leute freiwillig gesagt, jawohl, da mache ich mit, das finde ich gut. Also eine hohe Motivation war auch von Leuten, die gesagt haben, ich kenne einen Angehörigen oder Bekannten, der hat Parkinson oder Alzheimer, ich will da mitmachen, ich will die Forschung unterstützen. Und jetzt ist die Studie ja mittlerweile schon weit über 10 Jahre hinaus. Die läuft tatsächlich immer noch. Und die Leute kommen alle 2 Jahre und werden eben auch jedes Mal mit dem gleichen Setup untersucht. Also viele Fragebögen, viele klinische Untersuchungen, auch Sensoruntersuchungen, wo wir tatsächlich Arm- und Beinbewegungen auf dem Gang mit und ohne noch Zusatzgedächtnisaufgaben untersucht werden. Und ein bisschen neu implementiert haben jetzt auch, dass wir teilweise die Gedächtnistests mit dem Stift auf dem iPad machen, sodass wir nicht nur die Richtigkeit der Fragen haben, sondern auch die Geschwindigkeit. Denn ich kann eine Frage richtig beantworten und brauche 20 Sekunden. Ich kann sie aber auch richtig beantworten und brauche 1,5 Minuten. Und das heißt, der 1,5 Minuten braucht im Vergleich zu dem, der 20 Sekunden braucht, beide sind am Ende richtig und würden volle Punkte kriegen. Aber ich muss schon alert sein, der länger als 1 Minute braucht. Wie sieht der beim nächsten Mal aus? Ist das nicht vielleicht derjenige, der eine Risikoperson ist für Gedächtniseinschränkungen? Also auch in der Trendstudie kommen wir immer mehr dazu, sozusagen KI mit einzusetzen, vor allen Dingen jetzt dann auch für die Datenanalyse.
Genau, die Studie geht ja schon bereits seit 2009. Sieht man da auch im Verlauf, wenn ihr euch den Verlauf zum Beispiel von den Bewegungsdaten oder Bewegungsmessungen anschaut, eine Verschlechterung über die Zeit? Und konntet ihr, weil das auch eine Risikokohorte teils ist, auch Personen identifizieren, die oder beziehungsweise Personen sind Personen zu Parkinson konvergiert?
Ich glaube zwei spannende Sachen haben wir im Trend gelernt. Das eine ist, ja, wir haben Leute, die im Verlauf der Studie entweder Parkinson oder auch Alzheimer bekommen haben und konnten dann sozusagen zurückgucken und uns die Daten nochmal angucken, die sie am Anfang der Studie hatten, als sie die Erkrankung noch nicht hatten. Und da haben sich tatsächlich die bekannten Risikofaktoren zum einen bestätigt, zum anderen haben wir jetzt auch wirklich Risikoschätzungen sozusagen, um wie viel Prozent erhöht sich sowas. Und ich glaube, das andere ist, zu deiner ersten Frage, haben sich Leute verschlechtert? Und die Frage ist gar nicht so trivial zu beantworten, denn wenn man das jetzt über 15 Jahre anguckt, verschlechtern sich fast alle, weil wir ja auch mit dem Altern sozusagen sowohl in Bewegungsfähigkeiten als auch in geistigen Fähigkeiten mit natürlichem Alter eine Abnahme haben. Und ich glaube, die spannende Frage, die Trent auch beantworten kann, ist, was grenzt ein gesundes Altern und Einschränkungen, die da über die Jahre kommen können, dann doch von denjenigen ab, die in so eine Erkrankung konvertieren? Und ich glaube, das ist eine Frage, die ist sehr super spannend, denn wir haben für viele Bögen auch gar nicht gute Altersnormen und vor allen Dingen gute Altersnormen, die auf deine jeweilige Population basiert sind. Wir haben für die Tübinger Kohorte gelernt, dass wir ein sehr, sehr hohes Bildungsniveau haben. Das heißt, für bestimmte Gedächtnisuntersuchungen, wo wir einen Normwert für bestimmte Werte haben, die können wir auf Tübingen gar nicht anwenden, weil unsere Patienten viel zu hoch gebildet sind. Das heißt, wir brauchen ganz andere Cut-offs. Und ich glaube, das ist auch was, was man aus so einer Studie lernt. Und was auch noch besonders ist, finde ich, dass wir von den über 1000 Menschen, die da mitmachen, circa 200 haben. Wir nennen sie die Super-Ager. Das sind Leute, die werden älter und bleiben auf Top-Niveau, sowohl was das Gedächtnis als auch was die Bewegung angeht. Und auch davon können wir ja super viel lernen. Also was sind die Faktoren auch im Lebensstil, die sozusagen ein gesundes, gutes Altern begünstigen? Und denn da Das wollen wir ja alle, ein gesundes, gutes Altern. Oder auch Leute, die eine Erkrankung haben. Was kann man tun, um sozusagen trotzdem mit einer Erkrankung ein möglichst gutes Niveau zu haben? Und ich glaube, da kann Trent tolle Fragen beantworten.
Genau, die Trent-Kohorte wurde ja vor allem in Tübingen erhoben, beziehungsweise Personen aus dem Umland von Tübingen haben an der Studie teilgenommen. Nehmt ihr auch, also genau, du hast ja schon beschrieben, dass es sehr schwierig ist, da eine Art normatives Modell von den Erhebungen, die ihr bekommen habt, zu erstellen. Seid ihr da auch im Austausch mit anderen Universitätskliniken in Deutschland, um diese Messungen zu vergleichen?
Ja, es gab vor Trent eine andere Studie, die war trizentrisch sozusagen, die war Tübingen, Homburg und Innsbruck. Das war damals die PRIPS-Studie, die hat die Daniela Berg aufgesetzt und auch geleitet. Und einige Probanden aus der PRIPS-Studie sind dann übergegangen, haben einen Trend weitergemacht. Also von denen haben wir über 20 Jahre mittlerweile schon Daten. Und da waren, glaube ich, die Daten tatsächlich auch vergleichbar, wobei man manche Analysen dann auch immer je nach Zentrum gemacht hat und dann geguckt hat, die Signatur, die ich in dem einen Zentrum finde, finde ich auch die in der anderen Kohorte wieder, was ja auch sehr wertvoll ist. Ich glaube, wie man sich so ein bisschen rantasten kann, ist, wenn man das alles in Z-Werte normiert und das auf die eigene Kohorte bezogen. Also wenn du sozusagen den Mittelwert der Baseline, also der ersten Untersuchung nimmst, von deiner eigenen Kohorte und dann immer den jeweiligen individuellen Probandenwert, kannst du auch auf deine Kohorte normiert sozusagen mit Z-Werten arbeiten und bist dann nicht so anfällig, wenn du andere Gruppen miteinander vergleichen willst. Also ich finde, die Z-Wertnormierung ist eine super Sache, intraindividuell auf die jeweilige Kohorte, um eben unterschiedliche Kohorten auch miteinander zu vergleichen. Weil schwierig wird es dann, wenn wir auf internationale Ebene kommen. Und das sehen wir jetzt in den ganzen Konsortien tatsächlich. Die meisten laufen mittlerweile ja international. Wenn wir unterschiedliche Bildungsniveaus vergleichen, selbst in Europa schon. Also wenn wir mit Deutschland, Schweden vergleichen, mit Italien, Spanien, haben wir unterschiedliche Bildungsniveaus. Und dem muss ja auch Rechnung getragen werden in der Datenanalyse. Sonst haben wir wieder verquere Daten, die wir schlecht interpretieren können. Also ich glaube, da brauchst du auch noch ein bisschen Innovation. Z-Wert ist das eine, aber das wird nicht das letzte Ende sein. Und da könnte KI, glaube ich, auch helfen. Denn das Muster, was eine KI entdeckt, sollte sich von Kohorte zu Kohorte hoffentlich übertragen, unabhängig vom Bildungsgrad. Wäre meine Hoffnung, dass man sowas als Variable mit reinnimmt.
Du hast ja schon über internationale Kollaboration gesprochen. Und das ist ja auch insbesondere bei den genetischen Daten sehr, sehr wichtig. Kannst du dazu noch was erzählen?
Ja, also das ist ja so meine Leidenschaft, ehrlicherweise, tatsächlich die genetischen Kohorten, weil die genetischen, also die wirklich genetisch verursachten Parkinson-Formen ja seltener sind. Das heißt, wenn wir da wirklich valide Ergebnisse haben möchten, und die brauchen wir einfach, ne, wirklich robuste Daten, da müssen wir international kooperieren. Das brauchen wir deswegen, das brauchen wir auch, dass wir zeigen müssen, Daten und Ergebnisse sind auch auf andere Ethnizitäten in anderen Kulturgruppen übertragbar, weil sonst können wir keine, wieder gedacht an Therapiestudien, sonst können wir keine weltweiten Therapiestudien machen, wenn wir das alles nur in einer kaukasischen Bevölkerung in Europa getestet haben. Das macht keinen Sinn. Und ich glaube, es braucht es eben, wie gesagt, auch aus der Seltenheit heraus. Und hier muss man schon auch die Michael J. Fox Foundation aus den USA erwähnen, die wirklich so viel Sponsoring reingeben in auch wirklich Projekte, auch in High-Risk-Projekte, wo man sagen würde, dafür würde ich sonst vielleicht keine Förderung bekommen, die wirklich versuchen, die Welt an einen Tisch zu bringen, die Wissenschaftler, die Kliniker, die Grundlagenwissenschaftler aus dem Labor, aber auch die Pharmafirmen, die ja schlussendlich die Therapien haben, um wirklich zu sagen, im Sinne der Erkrankung, im Sinne unserer Patienten, wollen wir das Feld einfach zügiger voranbringen. Und da sind gerade die genetischen Konsortien super. Ein altes und etabliertes und ich glaube, das größte genetische Konsortium für Parkinson ist das GP2-Konsortium. Früher war das IPDG2, die wirklich weltweit alle genetischen Konten zusammenbringen und jetzt eben auch wirklich aus Asien, aus Afrika Patienten haben, um wirklich auch zu gucken, finden wir in anderen Populationen andere genetische Merkmale oder gibt es auch welche, die über alle hinweg gleich sind? Denn das müssen wir einfach wissen. Und ich selber kann sagen, dass ich sowohl für eine ganz, ganz seltene Parkinson-Form, wo die Patienten zwei Erbveränderungen haben auf zwei Erbsträngen, das sind ganz junge Leute, die erkranken teilweise unter 30. Also Patienten sind oft jünger als ich, wenn ich sie dann sehe mit meinem Team. Da haben wir jetzt mit der Michael J. Fox ein großes Konsortium aufgesetzt, um zu gucken, was finden wir wieder an Biomarkern, um wirklich zügig in Therapie zu kommen. Und ein anderes Konsortium, was auch von der Michael J. Fox gestiftet ist, was ich leite, ist wirklich auch eine erste Therapiestudie, die bei einer genetischen Patientengruppe, die es relativ früh Gedächtnisdefizite bekommen, wo wir mit einem Medikament von Roche, was noch nicht auf dem Markt ist, eine Kooperation gemacht haben, eben zwischen akademischen Leuten wie einer Universität und eben einer Pharmafirma, aber unter Leitung eben einer Universität, um dieses Medikament erstmals zu testen, um eben die Gedächtnisfähigkeiten möglichst lange aufrecht zu erhalten, dass sie nicht so schnell dement werden. Und das sind GBR1-Mutationsträger, was auch wieder nur durch ein Konsortium geht, weil es einfach sonst zu selten ist. Also von daher, internationale Arbeit ist wichtig für unsere Patienten und macht auch Spaß, weil wir uns austauschen und weiterkommen. Das ist auch immer nett mit den Kollegen dann international, wenn man sich trifft. Also ich finde es wahnsinnig bereichernd.
Ja, das klingt wahnsinnig spannend. Also da haben wir jetzt auch schon sehr viel gehört über Genetik, Nervenwasser, KI, große Datensets oder kollaborative Studien. Welche dieser technologischen Entwicklungen könnte die Parkinson Forschung in den nächsten Jahren am stärksten davon verändern?
Am stärksten. Also ich glaube, die Genetik hat uns überhaupt geholfen, wenn wir einen Schritt zurückgehen, hat uns überhaupt geholfen, die Erkrankung besser zu verstehen. Ich glaube, ohne Genetik, die Fortschritte, die auch in der genetischen Technik in den letzten 20, 25 Jahren vorangeschritten sind, da wären wir heute nicht da in dem Verständnis der Erkrankung, welche Stoffwechselwege an der Ursache beteiligt sind. Also das, glaube ich, ist ganz klar die Genetik. Und ich sehe jetzt eigentlich die KI darin, diese ganzen Daten, die wir haben, Nervenwasserbiomarker ist das, was im Moment uns seit 7 Jahren on top bringt. Also wir sind im Moment an der Schwelle, die Erkrankung nicht mehr nur klinisch zu definieren, wo wir sagen, der Patient hat ein Zittern in Ruhe und hat eine Unbeweglichkeit, sondern die Erkrankung soll jetzt biologisch definiert werden anhand von bestimmten Signaturen im Nervenwasser. Da, glaube ich, hat uns die Biomarkerforschung in den letzten 7 Jahren extrem vorangebracht. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit der KI, wo wir diese Sachen zusammenbringen, diese riesen genetischen Datensätze mit den Biomarkern und eben aber auch niemals zu vergessen, die klinischen Informationen von den Scores der Patienten. Und das ist jetzt Aufgabe der KI. Und ich glaube, da sind wir jetzt mittendrin. Also spannendes Feld, dynamisch. Ich glaube, die Zukunft ist echt super cool.
Genau, und zum Abschluss würde ich gerne noch einen weiteren Blick in die Zukunft werfen. Wenn du in 10 Jahren nach vorne blickst, was könnte sich für Menschen mit Parkinson durch Forschung, insbesondere KI und auch Genetik, verändern?
Ich glaube, dass wir die Erkrankung verlangsamen können. Ich glaube, wir sind jetzt an der Schwelle. Wir haben jetzt die ersten Therapiestudien, die versuchen, eine Ursache anzusetzen. Realistischerweise wird nicht jeder Versuch sofort funktionieren, aber wir waren noch nie so nah dran. Und ich glaube, 10 Jahre ist realistisch. Ich sage nicht, dass wir sie heilen können. Das glaube ich nicht in 10 Jahren, so ehrlich muss man sein. Aber ich glaube, biologisch verlangsamen ist realistisch.
Mich sehr gefreut, dass du hier heute die Zeit genommen hast, uns mehr über Genetik, KI, große Datensets und so weiter vorzustellen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Lydia, auf unsere Kooperation.
Ja.
Dieser Podcast ist ein gemeinsames Angebot des Hertie-Instituts für AI and Brain Health, der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, des Tübinger Eye Centers und des Instituts für klinische Anatomie und Zellanalytik der Universität Tübingen.